ich hatte das Gefühl, so, das ist ein Traum, den ich niemals geträumt habe. Und jetzt, wo ich davon höre, habe ich gar keine andere Wahl. Also ich kann überhaupt nicht Nein sagen, weil ich so neugierig darauf bin und weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich das mein Gesamt. Ich werde, das ist die Sache, die ich bereuen würde, wenn ich es nicht mache.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Hier ist Christo Förster und heute geht's über den Atlantik. Ich habe eine wunderbare Frau zu Gast, 30 Jahre alt, aus Norddeutschland, die über den Atlantik gesegelt ist, obwohl sie keine Segelerfahrung hatte. Sie war nicht alleine unterwegs, Gott sei Dank, sonst wäre das möglicherweise doch ein Himmelfahrtskommando geworden, sondern mit 46 anderen Frauen auf einem Traditionssegler, einem großen alten Schiff, der Brig Roald Amundsen. Diese Expedition, wenn wir sie so nennen wollen, war die erste ihrer Form und auch in der Größe, an der wirklich nur Frauen teilgenommen haben. Ohne auch nur einen Mann an Bord über den Atlantik. Schon verrückt, dass es das bislang so noch nicht gegeben hat. Wie das war, das erzählt uns heute Jessica Benjacek. Sie erzählt uns aber auch, warum sie überhaupt aufgebrochen ist. Von ihren persönlichen Beweggründen gewährt intime Einblicke auch in ihr Seelenleben. Sie erzählt uns von den Sorgen, die sie gehabt hat und von den Herausforderungen, die dann auf dem Atlantik auf sie und die anderen Frauen gewartet haben. Dies ist eine Podcast-Folge über Mut, über Freiheit und über den Wind. Passenderweise finden sich all diese drei Begriffe auch im Titel des Buches wieder, das Jessica geschrieben hat und das genau heute erscheint. Freiheit, Wind und Mut, wie ich auf hoher See zu innerer Stärke fand. Der persönliche Bericht einer Atlantiküberquerung mit 47 Frauen auf dem Traditionssegler Brig Roald Amundsen. Wir gehen gleich rein in dieses inspirierende Gespräch mit Jessica, atmen vorher aber noch einmal kurz durch. Diese Folge wird euch präsentiert vom Alpin Magazin, dem Magazin für die Berge. Bei Alpin erfahrt ihr wirklich alles, was ihr über die Berge wissen müsst. Und zwar egal, was ihr in den Bergen veranstaltet, ob ihr gerne laufen geht, ob ihr Bergsteigen geht, Radfahren, Skilaufen oder mit dem Van in die Berge fahrt. Alles, was ihr über die Berge wissen müsst, erfahrt ihr bei Alpin. Alpin ist nicht nur ein Printmagazin, sondern auch digital und online super interessant. Es gibt jetzt ein neues Angebot, Alpin Plus. Und wenn ihr das abonniert, dann bekommt ihr Zugang zu vielen, vielen exklusiven Inhalten. Zum Beispiel zu allen Alpin Printausgaben der vergangenen Jahre. Und es werden sukzessive noch viel mehr werden. Nach und nach werden die alten Magazine dort eingestellt. Die Magazine, die natürlich auch voll sind mit Wissen, mit Expertise über die Berge und auch mit ganz viel Inspiration. Ihr bekommt Zugang zu hunderten Ausrüstungstests, wenn ihr Alpin Plus abonniert, aber auch zu Touren und Gebietsreportagen, zu Hüttenporträts. Ihr bekommt Benefits bei Partnern von Alpin, also wirklich auch Rabatte und Prozente. Ihr könnt bei exklusiven Gewinnspielen teilnehmen oder bei Touren und Events mit der Alpin-Redaktion. Wenn ihr das testen wollt, dann könnt ihr das zu einem wirklich sehr, sehr guten Preis tun. Und zwar für 99 Cent für einen ganzen Monat. Alle Infos zu diesem Angebot findet ihr unter alpin.de/alpinplus-freiraus. Nochmal alpin.de/alpinplus-freiraus. Und wenn ihr dieses Probeabo nicht abschließen wollt, dann guckt trotzdem mal auf alpin.de vorbei. Da gibt's neben der ganzen Inspiration nämlich auch immer tagesaktuelle Berichterstattung und interessante News aus den Bergen. Jessica, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Du bist angereist aus dem großen Dudenbüttel, hast du gerade gesagt?
Dudenbüttel.
Ah, entschuldige bitte, gleich der erste Fauxpas in der ersten Frage, in der Halbfrage noch nicht mal. Dudenbüttel, wo liegt das denn?
Dudenbüttel liegt knapp hinter Stade Richtung Cuxhaven und genau, es ist ein kleines, niedliches Dörfchen, aber für mich nur eine Übergangsstation, weil ich bald umziehe.
Du ziehst um, das hast du mir eben schon verraten, als das Mikrofon noch aus war, in ein Haus im Wald, auch genau. Nicht weit entfernt von Dudenbüttel, richtig?
Ja, also wir nähern uns dann schon Cuxhaven.
Aber es bleibt in wenn wir jetzt mal von es Deutschland drauf Norddeutschland. Gucken, dann bleiben wir in Norddeutschland und doch recht nah der Elbe noch.
Genau, sehr nah Elbe, der Elbe, Nordsee. Auch an der Oste und genau, also das ist ein Haus direkt im Wald, also... Genau,
ja, man könnte meinen, du bist dem Land, dem Dorf oder dem Ländlichen sehr verbunden. Du bist auch groß geworden, glaube ich, in einem Kaff, wenn ich das so sagen darf, in Norddeutschland. Ich glaube, ich darf das sagen, weil ich bin selber in einem sehr kleinen Ort groß geworden. Wir hatten 500 Einwohner, ihr hattet noch weniger.
Ja, wir hatten noch weniger, auf jeden Fall. Und es war auch hinterm Ortsausgangsschild. Also ungefähr 800 Meter hinterm Ortsausgangsschild. Da war nur das Feld, hinter uns war ein Bach, neben uns war ein Wald. Und als Kind fand ich das, habe ich die Natur sehr zu schätzen gelernt. Und heute komme ich zu diesen Elementen zurück, was mir damals irgendwie Kraft gegeben hat in der Natur, in meiner Kindheit. Aber ich würde sagen, sobald ich konnte, wollte ich einfach nur in die Großstadt und ich wollte immer weg vom Dorf und ich habe hier in Hamburg aber auch die Natur wieder schätzen und lieben gelernt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich in der Natur viel lieber Zeit verbringe, als ja jetzt ins Museum zu gehen oder diese kulturellen Aktivitäten der Stadt auszunutzen. Und habe einfach versucht, jetzt einen Weg zu finden, dass ich so leben kann, dass ich bei Bedarf die Vorteile der Stadt mitnehmen kann, indem es zum Beispiel eine gute Infrastruktur gibt. Und ansonsten, ja, genieße ich es einfach, so in der Natur zu sein, die Ruhe zu haben und vor allem abwechslungsreiche Wege. Und das hat leider in Dudenbüttel total gefehlt.
Genau. Das Haus im Wald hat jetzt aber einen Anschluss an die Großstadt.
Super Anschluss, ja. Ich kann auch in 4 Stunden ans Meer wandern oder an einen See. Und ja, es ist einfach sehr abwechslungsreich.
Das ist aber verrückt, dass man dann doch so weg will, ne? Aber auch normal, also verrückt ist es ein Stück weit sicherlich auch normal und der normale Lauf der Dinge, dass man irgendwann dann in der Pubertät kommt es ja meist, dieser Wunsch, ja, der muss dann noch ein bisschen zurückgehalten werden, bis man dann wirklich darf, ja, bis man los darf und dann weg. Und irgendwann, ja, erinnerst du dich dran und dann denkst du, es war doch gar nicht alles so schlecht. Ne?
Genau, es war nicht alles so schlecht und ich konnte mir ja aussuchen, wo ich hin will und kann das alles mitbestimmen und genau, mein Mann ist auch an meiner Seite und der teilt halt auch die Vorlieben mit dem in der Natur leben wollen und ja, wir haben da quasi unsere kleine Insel und wann immer ich will oder wir wollen, können wir die Insel auch wieder verlassen.
Wie ist das mit dem Wandern? Dein Instagram-Account, der Name des Accounts beinhaltet auch das Wort Wandern, richtig?
Genau, Wandergefühle.
Wandergefühle. War das Wandern, ist das durchgehend geblieben oder hast du das auch so ein bisschen aus den Augen verloren und dann wiederentdeckt irgendwann?
Jeden Urlaub sind wir wandern gegangen in Österreich. War wunderschöne Natur, aber so mit dem ganzen Setting und so fand ich das einfach nur anstrengend und öde. Zum Wandern bin ich viel, viel später erst gekommen und das war eher ein neues Entdecken dieses Tools quasi für mich und was das bedeutet. Und da hat mir tatsächlich damals mein Hausarzt geholfen oder mich darauf gebracht.
Aha, wie ja. Das? Ja. War das eine, hat er dir das verschrieben sozusagen?
Ja, tatsächlich schon, das, ja? Tatsächlich schon. Und zwar, genau, also ich hatte Depressionen. Und da war ich gerade mitten im Volontariat und ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Also ein Volontariat, das geht 2 Jahre und jetzt bin ich irgendwie psychisch so fertig, dass, also ich muss dazu sagen, es hat sich bei mir psychosomatisch geäußert und ich habe gar nicht wahrgenommen, dass es Themen gibt, die ich mal anschauen und bearbeiten sollte. Und mein Körper hat mir quasi gezeigt, etwas stimmt nicht und ich hatte dann 3 Monate am Stück Kopfschmerzen und Schwindel und kam da einfach nicht mehr raus. Und mein Arzt meinte dann, okay, mach mal einen Ausflug nach St. Peter-Ording, geh da mal wandern und nächstes Mal erzählst du mir, wie es war. Und er ist begeisterter Wanderer, hatte dann vom Jakobsweg erzählt und dass es da so eine gute Infrastruktur gibt und er würde mir das auch raten. Und ja, ich bin dann den Weg in die Tagesklinik gegangen und habe auch gemerkt, okay, Sport, auch so die Zeit in der Natur, ich hatte dann ein Ziel und habe gemerkt, wie gut es mir einfach tut. Und dann bin ich tatsächlich den portugiesischen Jakobsweg gelaufen. Und das war für mich ein riesengroßer Gamechanger, weil ich gemerkt habe, so mein Körper hat mich dahin getragen, der vorher halt irgendwie mir so viele Probleme in Anführungszeichen gemacht hat. Der hat mich jetzt hier hingetragen. Ich hatte nicht mal eine Blase. Ich hatte keine Rückenschmerzen, keine Kopfschmerzen, gar nichts. Und ich war einfach so mit mir und dort auch so anders, als ich mich im Alltag kenne, indem ich dann beispielsweise nicht alles planen musste, so vom Gefühl her, sondern ich habe mein Portemonnaie auf Klo liegen lassen, ich habe mein Longsleeve überall liegen lassen morgens und es hat aber immer die gleiche Person mir hinterhergetragen auf diesem Camino.
Und das ist nicht dein heutiger Mann.
Nicht mein heutiger Mann.
Nee. Wir haben nämlich mal ein Gespräch geführt, das erinnere ich gerade, mit einer Frau, die auch den Jakobsweg gelaufen ist und die da ihren Mann kennengelernt hat.
Oh, das ist schön. Er ist nach Santiago gekommen, wir sind dann gemeinsam ins Ende der Welt noch gewandert und so. Aber nee, das war vorher und genau, es war einfach eine Mitpilgerin, die ich dann auch besser kennengelernt habe. Es waren auch wunderschöne Gespräche. Ich glaube, die hätten wir auch nicht geführt, hätte ich die Sachen nicht vergessen. Aber ja, einfach zu merken, okay, ich kann auch ganz anders funktionieren und das ist auch nicht schlechter, sondern eigentlich geht's mir dadurch besser. So, und das ist halt so für mich, das sind so die Wandergefühle, das, was es mit mir macht, wie Wandern als Antidepressiva oder so. Oder auch die Zeit in der Natur. Und da bin ich immer noch dabei, das zu erforschen, was, ja, welche Naturerfahrungen welche Wirkung auf mich haben.
Ich will da gar nicht zu tief nachbohren, aber finde es immer wichtig, das nochmal kurz aufzugreifen, dieses Thema. Nicht, dass es am Ende heißt, Depression, musst du nur ein bisschen wandern gehen und dann ist alles wieder gut. Ich glaube, dass es extrem unterstützen kann und helfen kann. Aber war es dein einziges Tool, um mit der Depression klarzukommen oder gab es noch andere? Wie sah das bei dir aus?
Es war definitiv nicht das einzige Tool. Also ich bin in die Tagesklinik gegangen, auch was ich auch irgendwie total spannend finde, was ich vorher gar nicht wusste. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch die Warte auf einen Therapieplatz zu überbrücken. Und was mir auch weitergeholfen hat, der Hausarzt hat mich einfach an eine Ergotherapeutin verschrieben. Und dann war ich ein paar Sitzungen bei ihr und ich hatte Physiotherapie, habe dann meine Übungen gemacht und das hat mir auch geholfen, da wieder in Gang zu kommen und Routine wieder reinzubringen in den Alltag. Und dann war ich noch in Therapie und die Therapie, die habe ich danach auch fortgeführt. Und also was ich noch dazu sagen wollte zur Depression, es ist einfach so, dass ich nicht so eine leichte Kindheit hatte. Mein Opa hatte damals eine Krebsdiagnose bekommen. Dann war eigentlich vorübergehend alles gut, nur mein Nervensystem hat das nicht mitbekommen, weil es einfach total viele Verlustängste hatte. Und dann ist mir auch während dieses Prozesses, während des Wanderns aufgefallen, okay, ich habe den frühen Tod meines Vaters nie aufgearbeitet. Und jetzt, wo mein Opa als so Ersatzvater in der Situation ist oder in der, ja, ich befürchte, ihn zu verlieren, ist so der ganze alte Schmerz wieder hochgekommen und viele Gefühle, die ich eben gar nicht fühlen konnte. Und dann in der Natur, beim Wandern, wenn ich Schritt für Schritt so meine Wege ziehe, merke ich schon, die Gefühle kommen und sie gehen und sie dürfen auch mal da bleiben, aber sie verschwinden eben auch wieder. Und ja, mein größtes Problem war, dass ich nicht fühlen wollte, also dass es Emotionen gab, die ich nicht fühlen wollte. So, und das habe ich runtergedrückt und dann ist alles viel schlimmer geworden.
Du hast schon angedeutet, erzählt, dass du ein Volontariat gemacht hast. Das heißt, irgendwann dann raus aus dem Dorf. Du hast studiert auch, ne? Kulturanthropologie, glaube
genau.
Ich. Schweres Wort, schwieriger Begriff. Ich frage auch, was dahinter steckt. Kannst du auch gleich kurz noch was zu sagen? Und bist dann im Journalismus gelandet, ne?
Genau.
In der Zeitschrift. Vielleicht fangen wir an mit Kulturanthropologie. Jetzt habe ich's. Was beinhaltet das genau? Vielleicht ganz kurz.
Also es wird momentan auch eher European Science genannt Ich habe es damals eher übersetzt mit Alltagswissenschaften. Also welche Trends gibt es beispielsweise im Alltag? Wie verhalten die Menschen sich in der Öffentlichkeit, im alltäglichen Leben? Und warum tun sie das? Welche Motive stehen dahinter? Und das ist ein riesengroßes Feld. Und für mich war dort einfach die Perspektive spannend. Also eher Fragen, die ich stelle. Dinge, die ich hinterfrage, wenn ich jetzt auf eine Situation blicke. Also das ist es ganz stark. Das ist eher so eine Prägung ist, auf die Welt zu schauen.
Du guckst immer, warum machen die Menschen das so, wie sie es machen? Oder mein Gegenüber, warum mache ich vielleicht, was ich mache? Das ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit, immer so diese eigenen Scheuklappen mal wegzutun und zu schauen, was gibt's da noch für Sichtweisen oder für Gründe für bestimmtes Verhalten auf der Welt. Und du hast das dann ja in gewisser Art und Weise weitergeführt, nochmal auf einer anderen Ebene behandelt, als schreibende Journalistin in einem, kann ich das so sagen, Psychologie-Magazin? Ist die Emotion ein Psychologie-Magazin? Ist auf jeden Fall ein Printmagazin oder ist das schon Lifestyle? Was ist das?
Ja, also ich würde sagen, eine Mischung, also ein Printmagazin, eine Mischung aus Lifestyle, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Feminismus. Ich bin da auch eher aus Zufall gelandet. Also ich brauchte einen Praktikumsplatz und ich habe mir das durchgelesen und dachte mir, okay, das klingt stimmig irgendwie, hätte ich mal Lust, mir das anzuschauen, weil ich habe vor diesem Kulturanthropologie-Studium habe ich Journalistik studiert an einer privaten Uni. Und das war dann aber nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte als Studium. Und ich dachte, ich möchte einen anderen Blick haben und ich will es nochmal ausprobieren, in den Journalismus zu gehen. Und dann bin ich da gelandet und hatte erstmal ein Praktikum, war dann studentische Mitarbeiterin und dann irgendwann Volontärin.
Dann ging es irgendwann, ich will das jetzt nicht bewusst verkürzen, aber wir wollen mal die Schritte versuchen, ein bisschen übersichtlich zu halten, in Anführungszeichen in die Depression, hast du ja auch gesagt, während des Volontariats, ne? Es war in dieser Zeit, wo du dann eben vom Hausarzt unter anderem den Hinweis bekommen hast, hey, geh doch mal wandern, geh mal raus, vielleicht hilft dir das. Ja. Das hast du getan. Und ich weiß es nicht, ob es auch in dieser Zeit war oder wann das dann war, dass du auf einem Segelschiff gelandet bist. Mhm. War das ein Auftrag, den du bekommen hast oder einer, den du dir bewusst gesucht hast? Weil ich habe ja selbst lange in solchen Magazinen gearbeitet und manchmal hat man Aufträge bekommen, hier mach doch mal das. Aber ganz oft war es auch so, ich habe mir was gesucht, was mir gefällt und da habe ich versucht, dieses Thema zu platzieren und eine Möglichkeit zu bekommen, dann diese Geschichte umzusetzen, vielleicht irgendeine Reise zu machen oder so. Wie war das bei dir, als es um diesen Segelturn ging?
Nach meinem Volontariat war Corona und dann hatte ich quasi eine Zwangspause.
Weil das Volontariat zu Ende war und du noch nicht übernommen wurdest?
Oder genau, also ich wollte auch gar nicht so übernommen werden, weil ich dachte, ich möchte einfach mehr Themen machen, mehr Themenvielfalt und erstmal schauen, okay, was will ich überhaupt? Was könnten meine Spezialthemen sein oder so? Genau, und dann zeitgleich mit Ende des Volos war dann die Pandemie oder Start der Pandemie und dann hatte ich eh das Gefühl, dass die Welt irgendwie stillsteht und dass ich jetzt auch gar keine Festanstellung bekommen würde und die Festanstellungsplätze sind natürlich auch rar gesät in der Branche.
Warst du da noch in Behandlung wegen der Depression?
Da war ich nicht mehr in Behandlung und würde auch sagen, das Thema habe ich dann auch sehr schnell trotzdem überwinden können, aber natürlich ist es ja auch ein, wie bleibe ich halt dann auch psychisch gesund und da ist es schon auch hilfreich.
Ja, deshalb frage ich, weil es ja auch, gerade wenn dann Pandemie auch noch reinkickt und du das Gefühl hast, hier ist es schwierig gerade. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil das Selbstbewusstsein dann ja auch manchmal nicht das Allergrößte ist, wenn man gerade aus so einer Phase kommt oder noch drinsteckt.
Es ging mir psychisch tatsächlich in der Pandemie sogar besser. Und ich glaube auch, weil diese Zeit mir halt geholfen hat, die ich vorher investiert habe in mich selbst quasi. Und weil die Möglichkeiten, in die Natur zu gehen, ja immer noch präsent waren. Und ich bin ein Mensch, die sehr gut damit klarkommt, alleine zu sein. Und dementsprechend ging es mir super. Es war eher nur, ja, welche Möglichkeiten ergreife ich jetzt mit meinem Beruf? Also ich war mir da einfach so sehr unschlüssig und habe mich dann irgendwann entschieden, okay, ich probiere das jetzt mit der Selbstständigkeit. Und dann habe ich bei meiner alten oder bei meiner ehemaligen Chefin angerufen. Genau, und sie hatte mich dann, hat gesagt, ich bin jetzt freie Journalistin. Ich schicke euch ein paar Themenvorschläge rüber, aber wenn ihr dabei irgendwas an mich denkt, dann ne, kontaktiert mich einfach. Und dann hat sie mich kontaktiert und hat mir die Geschichte mit dem Segelschiff vorgeschlagen. Und da ging es ums Segeln auf der Ostsee mit einem reinen Frauenturn auf einem traditionellen Segelschiff. Genau.
Von da wo nach wo? Was, also Segelturn einfach ein bisschen entlang schippern oder gab es so einen Aufhänger, so einen thematischen für diesen Turn?
Der thematische Aufhänger ist so ein bisschen spontan entstanden, weil ich auch dann gefragt habe, okay, ich war noch nie segeln. Ist das für euch in Ordnung? Meinten die, okay, nee, wir wollen gerne wissen, wie ist das? Das Segeln nur unter Frauen? Und da machen wir dann einfach draus, okay, sie geht als Nichtseglerin aufs Meer und wie ist das für sie? Und genau, das habe ich dann halt auch gerne gemacht und bin dann von 3 Tagen von Rostock nach Sassnitz gesegelt auf der Brigg Roald Amundsen. Ich habe mein Herz dann nicht sofort ans Meer verloren, das muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe gemerkt, diese Segelerfahrung ist wie ein Brennglas auf meine Schwachstellen. Ich bin super perfektionistisch, ich bin ungeduldig und irgendwie komme ich da gerade gar nicht mit klar, mir das jetzt nicht zu verzeihen, dass ich nicht alles auf Anhieb verstehe. Und diese Sprache, das Segelvokabular, das war für mich wie eine Fremdsprache, was ich zum ersten Mal gehört hatte. Und dann habe ich auch nachgefragt, weil auch als Journalistin, ich war ja in der Rolle der Journalistin auch dort und wusste, okay, ich kann ja alle Fragen stellen. Ich fand das super überfordernd, dass mit jeder Frage 5 neue Fragen irgendwie entstanden sind, weil das halt auch nicht so übersetzt werden konnte, dass ich das verstehen konnte. Es war nicht so praktisch. Nee, es war nur theoretisch mit den Wörtern. Und dann haben wir angepackt und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie macht mir das aber so langsam gar nicht mehr viel aus. Und irgendwie bin ich viel weicher mit mir geworden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mit der Härte, ja, wie meine innere Kritikerin quasi so zu mir gesprochen hat auf diesem Schiff, dass das so schnell besser wird. Und dann fand ich das einfach nur faszinierend. Und ich habe auch gemerkt, auf diesem Schiff, da bin ich einfach nur im Hier und Jetzt. Und ich bekomme überhaupt nichts um mich herum mit. Also als ich auf dieses Schiff gegangen bin, so war ich dann auch nur noch, ich war nur noch auf diesem Schiff mit meinen Gedanken.
Aber doch auf dem Schiff und nicht jetzt nur bei dir wieder mit Scheuklappen, ne? Sondern es geht ja darum, dass das ganze Ding auch funktioniert in irgendeiner Form, ne? Und du
genau.
Andere Sachen im Blick hast, aber dass doch der Fokus insgesamt relativ eng dann ist, ne?
Genau.
Also so weit, wie er sein muss, damit das alles funktioniert. Hm. Aber dann doch eng eben auch nicht das Unwichtige noch mitnehmen, sozusagen.
Genau.
In Anführungszeichen.
Also nur unsere Crew, das Schiff.
Genau. Ja. Und ja. Das waren 3 Tage. Also
ja.
Gar nicht so lang.
Eigentlich 4, aber eigentlich waren es 3 volle Tage, genau.
Du hast vermutlich dann eine Geschichte darüber geschrieben, die abgegeben, die wurde irgendwann veröffentlicht und du hast so deinen Kram dann weitergemacht.
Genau.
Oder inwiefern hat diese Geschichte in dir dann noch weitergearbeitet und dieses Erlebnis? Oder war es tatsächlich dann so abgehakt erstmal?
Es war überhaupt nicht abgehakt, weil ich zu meiner eigenen Überraschung auch immer wieder an diese Erfahrung zurückgedacht habe. Und dann retrospektiv ging es mir für mich auch sehr viel um die Frauen. So, oh, was für tolle Frauen ich da kennengelernt habe. Und ich hätte so gern noch länger mit denen gequatscht und die kennengelernt. Und ich fand die Dynamik dort einfach irgendwie sehr wertschätzend und offen. Und es war auch einfach eine sehr leichte Stimmung. Und das war ja auch gerade nach der Pandemie und dann dieses Wir-Gefühl, so endlich sind wir wieder in einer Gemeinschaft. So, das war auch neu. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie wäre es, länger auf diesem Schiff zu sein? Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Dann habe ich beim Verein, oder ich hatte mit der Fotografin, die auch auf der Ostseereise war, habe ich telefoniert und meinte, du, irgendwie, ich würde gerne länger auf dem Schiff sein. Und dann meinte sie, hast du schon von der Atlantiküberquerung nur mit Frauen gehört? Und dann war für mich irgendwie in dem Moment schon klar, okay, das ist es, da komme ich mit. Ist mir auch total egal, wann das ist, sondern ich blocke mir diese Zeit, weil ich da unbedingt mit will. Und da kann ich alle meine Fragen beantworten, die offen geblieben sind. Was macht das mit mir, wenn ich da länger unterwegs bin? Die Segelerfahrung, aber auch dieses nur unter Frauen sein. Das war was sehr Besonderes für mich.
Atlantiküberquerung, das ist aber jetzt ein Riesending. So.
Genau, ich habe da nie von geträumt.
So, da dann sofort zu sagen, bin ich dabei, ist ja schon auch nicht ohne, weil Atlantik, das ist nicht dann von Sassnitz nach Rostock, wo du im Zweifel immer noch irgendwo das Land hinten siehst, sondern das ist richtig offenes Meer.
Genau.
Und ohne Segelerfahrung könnte man ja auch denken, so, das hört sich erstmal ganz interessant an, aber, sind doch viele Fragezeichen, Ängste, Sorgen vielleicht, die dann dazu führen, dass ich sage, nee, ist vielleicht doch ein Tick zu groß für mich. Hat es von Anfang an dann überwogen, diese Lust drauf?
Mm. Ja, also es war wirklich eher die Lust, die überwogen hat und auch die Neugierde einfach. Ich hatte das Gefühl, so, das ist ein Traum, den ich niemals geträumt habe. Und jetzt, wo ich davon höre, habe ich gar keine andere Wahl. Also ich kann überhaupt nicht Nein sagen, weil ich so neugierig darauf bin und weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich das das ist die Sache, die ich bereuen würde, wenn ich es nicht mache. Einfach, weil das so zufällig irgendwie kam und weil das auch so gut zu meinen Fragen gepasst hat, die ich mir gestellt habe. Und und ich war super aufgeregt. Also ich habe das dann auch meinem Mann erzählt und der meinte, der war perplex. Also der dachte erst, glaube ich mache Scherze. Und dann meinte ich so, nee, also ich mache das, ich ziehe das durch. Und ja, aber du, das ist ein zweites Mal segeln, so. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ach, das passt schon, so.
Vermutlich genau. Ja nicht das, was dich so sonst ausgemacht hat. So, das passt schon. Ne? Weil du warst so eher vielleicht ein bisschen perfektionistisch.
Genau.
Und nicht so Sachen auf dich zukommen lassen.
Ungewohnt locker für meine Verhältnisse. Ja.
Also eine andere Rolle als die, die du vielleicht sonst so gespielt hast. Ne? Auf die da schon so durchgeschimmert hat vielleicht.
Ja, oder dass ich da vielleicht irgendwie gemerkt habe, okay, da brauche ich das gar nicht. Weil ja, ich da irgendwie anders mit dem Bordalltag so überhaupt konfrontiert bin als mit meinem Alltag zu Hause. Ja, und dann hatte ich super viel Angst und dachte, okay, wie bereite ich mich jetzt überhaupt darauf vor? Habe ich mir Videos von Monsterwellen angeschaut
und mich mental darauf
ich denke mir jetzt auch so, okay, es hätte viel bessere Möglichkeiten gegeben, mich vorzubereiten, aber ich glaube irgendwie wollte ich auch gar nicht so viele Erfahrungsberichte da vorher drüber hören, weil mir wichtig war, dass da ganz offen ranzugehen. Und mir hat es auch irgendwie geholfen, dass ich jetzt irgendwie nicht so eine erfahrene Seglerin war, weil ich das ja alles so frisch und neu dann auch wahrgenommen habe, auch was es bedeutet, auf dem Atlantik zu segeln. Und das war dann während der Reise auch schon mal sehr konfrontierend, also sehr hart so von der Realität, aber auch ja sehr echt. Also wo ich das Gefühl, hier lebe ich gerade richtig extrem. Mit jeder Zelle meines Seins irgendwie fühle ich das Leben hier gerade auf offenem Meer.
Lass uns noch mal ein bisschen zu ein paar praktischen Fragen gehen.
Ja, gerne.
Atlantiküberquerung mit diesem Schiff. In welchem Format oder wie hat das stattgefunden? Also da ist dieses Schiff, mit dem du auf der Ostsee unterwegs warst, dann über den Atlantik gesegelt. Mhm. Warum war das eine Reise, die man buchen konnte, die auch du dann gebucht hast? Oder hatte die irgendeinen anderen Zweck? Diese Reise. Wer war auf dem Schiff unterwegs? Du hast schon gesagt, nur Frauen. Wie viele Frauen? Musste man Segelerfahrung haben oder wie viele Frauen hatten Segelerfahrung? Wann ging das los? Von wo nach wo?
Mhm. Genau, bei dem Schiff handelt es sich um die Brig Roald Amundsen und die wird vom Verein Leben Lernen auf Segelschiffen betrieben. Und das ist eine Gruppe Ehrenamtlicher, die sich um dieses Schiff kümmern. Da gibt es dann quasi die Stammcrew. Das sind Vereinsmitglieder, die verschiedene Segelscheine sich quasi geholt haben. Also in dieser Bordhierarchie.
Ja, irgendjemand muss das Ding genau. Ja auch steuern.
Also wir haben es alle gesteuert. Und ja. Da komme ich jetzt nämlich drauf, weil diese Reise von allen quasi gebucht werden, also nur von Frauen gebucht werden konnten. Aber
von jeder genau, Mann hätte ich jetzt fast gesagt.
Von jeder Frau, ja. Genau, könnte von jeder Frau gebucht werden. Und wir brauchten auch keine Segelerfahrung. Also ein bisschen weniger als die Hälfte der Besatzung war Stammcrew, also die Ausgebildeten. Und die andere Hälfte waren einfach Gäste.
Die dann was und bezahlt haben.
Die was bezahlt Überfahrt. Haben, genau, für die Überfahrt. Man konnte das buchen und man kann auch kleinere Turns buchen, also eben auch diesen 3-Tages-Turn. Es gibt dann einen Turnplan, der steht vermutlich jetzt für nächstes Jahr auch schon fest oder wird bald veröffentlicht für nächstes Jahr. Und der Verein fand es nötig, einen Atlantik-Turn nur für Frauen zu machen, weil sie sich auch Nachwuchs wünschen. Also in der Stammcrew oder auch, wenn man sich die Crew anschaut, dann sind bei den gemischten Turns fast genauso viele Frauen wie Männer dabei. Aber wenn es dann um die Position geht, Deckhands, Topsgastinnen, Maschinistinnen, Kapitäninnen, Steuerfrauen, da sind dann viel, viel weniger Frauen vorhanden. So, und da wollten sie einfach Nachwuchs. Und ja, der beste Weg geht da natürlich über Begeisterung und ja, wenn man Menschen diese Erfahrung bietet. Und es gibt auch einige jetzt von dem Turn, die von der Nichtseglerin, so wie ich es war, jetzt quasi zum Stammcrewmitglied geworden sind.
Aber du noch nicht.
Ich noch nicht.
Du noch nicht. Das kann ja noch kommen.
Ja, man muss sich auch was übrig lassen.
Ist es richtig, dass das vermutlich die erste Atlantiküberquerung nur mit Frauen auf so einem Traditionssegler war?
Ja, ist richtig. Also die Info kommt auch vom Verein selbst und die haben das auch nachrecherchiert und haben da auch nochmal einen guten Einblick. So. Genau, es gab natürlich schon Atlantiküberquerungen nur mit reinen Frauencrews, allerdings nicht mit 47 Frauen. Also wir waren wirklich 47 und dann gab es auch schon auf größeren Segelschiffen gab es natürlich auch schon Turns, wo überwiegend eine Frauencrew da war, aber so wie ich das mitbekommen hatte, waren dann trotzdem noch Kapitäne da oder dass dann Menschen, die trotzdem dann irgendwie in dieser Bordhierarchie Verantwortung getragen haben, dass das dann Männer waren.
Da geht ja auch nicht um irgendeinen Rekord, aber ist schon was Besonderes, genau. Natürlich. Ja, auch an Bord vermutlich eine besondere Atmosphäre, eine besondere Situation. Bevor wir darauf kommen, noch einmal ganz kurz, von wo nach wo seid ihr gesegelt? Teneriffa nach Martinique, also quasi von den Kanaren in die Karibik.
Genau.
Wo ja auch, da bist du jetzt absolute Expertin, die Winde dann so sind, dass es günstig ist zumindest und dass es relativ zügig dann auch geht, eine große Strecke zurückzulegen. Das vielleicht schon mal vorab. Wie lange wart ihr unterwegs am Ende?
Wir waren 24 volle Tage auf offenem Meer. Und insgesamt ging der Turn aber 4 Wochen.
4 Wochen, das ist ja fast wie ein, weiß nicht, 3 Wochen ist man mal eben im Sommerurlaub auch gefahren und innerhalb von 4 Wochen und ein bisschen mehr kannst du über den ganzen Atlantik segeln. Ich finde, das hört sich gar nicht so lange an, ehrlich gesagt. Für so ein großartiges und wahrscheinlich einzigartiges, beeindruckendes Erlebnis.
Das auf jeden Fall. Also die Wahrnehmung der Zeit war dort auch ganz anders als im Urlaub, also so von meinen Erfahrungswerten. Ich hatte eher den Eindruck, dass ein Tag auf hoher See mir wie 2-3 Tage vorgekommen ist.
Das ist doch wunderbar, wenn du denkst, es sind 8 Wochen gewesen, es waren aber nur 4 Wochen Zeitaufwand. Ja, also wenn sich jeder Tag wie 2 anfühlt.
Genau, sozusagen. Weil wir 2-mal Wache gegangen sind am Tag. Ah, also wir hatten quasi Schichten, weil dieses Schiff musste ja immer betreut werden quasi. Und wenn sich der Wind geändert hat, dann mussten jetzt die Segel anders ausgerichtet werden. Und da hatten wir dann 3 Wachgruppen und jede Wachgruppe musste 2-mal am Tag Wache gehen und das waren dann 4 Stunden, dazwischen waren 8 Stunden Pause und dann wieder 4 Stunden und dementsprechend war das auch wie, wir gehen alle 2-mal schlafen und gehen 2-mal zur Arbeit in Anführungszeichen. Ja.
Wie langweilig ist so eine Atlantiküberquerung? Ich denke manchmal, Mensch, dann bist du da auf hoher See und es passiert einfach nichts. Hattest du das Gefühl auch manchmal oder war dann doch so viel zu tun auf so einem großen Schiff, wo es ja auch nicht nur ums Segeln geht, sondern auch ums, weiß ich nicht, Essen machen und was man noch eben so alles tun muss an Bord. Wie war so dieses Verhältnis zwischen Langeweile und Stress?
Es war schon stressig. Also ich fand das so lustig.
Stress ist vielleicht das falsche Wort.
Nee, es ist schon das richtige Wort. Ja. Ja? Es war stressig, aber Stress, es gibt ja auch positiven Stress und das trifft es ganz gut. Also es waren alles Aufgaben, also es waren viele Aufgaben und auch viel mehr, als wir gedacht hatten. Und also viele haben am Anfang gesagt, so okay, wir werden die Segel einmal setzen und dann holen wir die wieder runter, wenn wir angekommen sind. So, wir segeln doch eh in die gleiche Richtung. Und letztendlich, ja, gab es super viel zu tun. Wir haben auch ganz viel sauber gemacht zum Beispiel. Dann haben wir Knoten geübt. Dann gab es immer mal wieder irgendeine Sicherheitseinweisung. Wir haben auch sehr viele Feste gefeiert, hatten sehr viele Rituale. Das hat sich alles sehr spontan ergeben. Aber auch das musste vorbereitet werden. Dieses Gefühl von Langeweile ist einfach nicht eingetreten. Und ganz viele Frauen haben halt mit dieser Langeweile gerechnet. Und die meinten alle so, okay, ich habe mich so gefreut, endlich mal wieder Langeweile zu empfinden. Und jetzt gibt es das hier nicht. Aber das, was wir da gefunden haben, ich glaube, da kann ich auch für meine Mitseglerin sprechen, das war schon, ja, hat auf jeden Fall mehr gegeben als, oder ich rede so positiv von der Langeweile, weil ich hätte mich auch darüber gefreut. Und ich finde das auch gar nicht verkehrt. Dennoch hatten wir halt auch Phasen, wo wir so ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen haben. Für mich war das dann zum Beispiel auch, wenn ich im Ausguck stand und beobachtet habe, verändert sich das Wetter, sind hier andere Schiffe unterwegs, was halt, ich glaube, mehr als 2 Wochen hatten wir gar kein anderes Schiff gesehen. Also man steht dann im Ausguck.
Wie hoch ist das? Du sagst so einfach, man steht dann so im Ausguck?
Man steht am Schanzkleid, also an der Reling des Schiffes, und man muss dann nicht hochklettern. Das habe ich auch irgendwie am Anfang, dachte ich, ja, okay, wo muss ich hoch? Weil ich so Abenteurer Piratenfilme so im Kopf hatte und ich musste nirgends hochklettern, sondern mich einfach vorne, genau vor den Klüverbaum, also diese Spitze des Schiffes stellen und
gucken.
Einfach nur gucken. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt könnte eigentlich irgendwo Langeweile entstehen, war es aber nicht, sondern es war dann eher ein Genießen der Ruhe, weil ja ansonsten so viel Trubel war und alles irgendwie immer in Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und dann war das ganz schön, da auch mal runterzukommen.
Ihr habt alle viel gefunden. Jetzt kannst du ja nicht für alle sprechen, auch wenn du sicherlich einiges dann auch für viele so wiedergeben kannst. Aber lass uns über dich sprechen. Was hast du gefunden und hat das, was du gefunden hast, in irgendeiner Form gematcht mit den Fragen, die du da mit hingenommen hast an Bord? Weil das sagtest du ja vorhin auch, da waren viele Fragen nach diesem Turn, den du nachgehen wolltest. War das, was du gefunden hast, waren das Antworten auf diese Fragen oder war das wieder was ganz anderes, wonach du gar nicht gesucht hast?
Ja, also dieses, wie fühlt sich das an? Das konnte ich natürlich super für mich beantworten, aber ja, wenn es darum ging, wie geht es meiner inneren Kritikerin da? Oder wird diese Erfahrung jetzt noch mehr wie ein Brennglas auf meine Schwachstellen wirken, habe ich gemerkt, okay, das spielt hier jetzt gerade gar keine Rolle mehr. Also irgendwie habe ich es geschafft, mich über meine Vorbereitung mental da so drauf einzustellen, dass diese innere Kritikerin einfach still war. Und dann hatte ich das Gefühl so, okay, hier bin ich jetzt also extrem weit weg von meinem Alltag, wir haben kein Handyempfang. Also selbst wenn ich irgendwen kontaktieren wollen würde oder zu Hause mal nachfragen, wie geht's euch oder jetzt irgendwas mit der beruflichen Vertretung oder so passiert und ich müsste das jetzt eigentlich ausbalancieren, das spielte ja gar keine Rolle. Und dementsprechend sind Fragen aufgekommen, die ich mir gar nicht gestellt hatte, wie, wer bin ich eigentlich so weit weg von meinem normalen Alltag? Und das hat dann total gematcht, dass ich dort sehr viel über mich herausgefunden habe, was ich gar nicht über mich vermutet hatte oder dass ich einen anderen, ehrlicheren Blick auf mich selbst hatte, auch auf Schwächen. Aber ich habe dort gemerkt, okay, das kann hier sogar auch eine Stärke sein.
Du hast irgendwo geschrieben oder das erwähnt, dass es auf dem Schiff so ein Safe Space auch irgendwie war, in dem ihr, jede von euch, sein konnte, wie sie ist, ja, ohne dass man jetzt Angst haben musste, dass man dafür verurteilt wird oder bewertet wird. Was glaubst du, ist das so im Alltag, was das verhindert oder verhindert hat bis dato? Darüber sprechen wir auch, inwiefern sich das dann für dich verändert hat, jetzt zurück im Alltag nach dieser Reise. Aber bis zu diesem Punkt, was hat dazu geführt, dass du so im Alltag vielleicht ein Stück weit auch nicht die sein konntest oder dir das nicht erlaubt hast oder das nicht möglich war aufgrund des Umfelds, ja, aber das dann auf dem Schiff eben auf einmal sein konntest.
Es ist ein großes Schiff, aber auf dem Atlantik wirkt das ja halt auch total klein. Und irgendwie kam es mir auch vor wie eine Nussschale auf dem Atlantik. Und wir waren 47 Frauen und keine von uns konnte halt weg. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass niemand von uns und vor allem ich auch gar nicht flüchten konnte aus dieser Situation. Und wenn ich habe dann sofort die Gefühle gemerkt, die irgendwie hochkommen und habe dann nach Bewältigungsstrategien gesucht, um die Dinge zu klären. Und das war dann auch bei allen irgendwie so ein Selbstläufer. Wenn irgendwas war, es wurde direkt angesprochen, da ist gar kein Problem daraus geworden. Also das Feuer wurde immer schon gelöscht, bevor es dann richtig groß wurde. Und ich glaube, dieses ehrlich Hinschauen, auch das, was vielleicht wehtut, auch so Thema Futterneid zum Beispiel. Oh, ich finde das so schlimm. Und ich habe es aber selbst so, so toll gehabt auf dieser Reise mit dem Futterneid. Und dass ich auch gemerkt habe, okay, ja, es ist einfach da. Und indem ich es jetzt auch einfach da sein lasse, ist es für mich auch weniger schlimm. So. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie gar nichts so großartig anders machen. Weißt du, was ich meine damit?
Ja, ich finde es interessant, weil eine Bewältigungsstrategie ja im Alltag auch oft ist, eben dieses Wegrennen, sich rausnehmen aus Situationen, wenn sie unangenehm sind und eben nicht drin bleiben. Und oft wollen wir ja dann genau diese Freiheit auch haben, dass wir hingehen können, wo wir wollen und so weiter. Und jetzt ist auch Teil des Titels des Buches, das du über diese Reise geschrieben hast, Freiheit. Mhm. Aber du konntest ja gar nicht weg. Also das war ja doch sehr eingeschränkt. Es waren diese 47 Frauen und ihr wart aufeinander angewiesen und ihr wart im wahrsten Sinne des Wortes, saßt ihr im gleichen Boot und hattet ja nicht die Freiheit, jetzt irgendwie wegzulaufen. Mhm. Und dennoch ist es aber ja eine Art von Freiheit gewesen, da dann so sein zu können, wie man ist, ja, und wie man in der Situation eben vielleicht auch sein möchte oder sein muss. Mhm. Und das finde ich gerade gedanklich ganz interessant, dass das, was wir vielleicht manchmal als Freiheit auch verstehen, gar nicht die große Freiheit ist, sondern dass sich auch in so einem begrenzten Raum vielleicht eine viel größere Freiheit entwickeln kann, als wir uns das so vorstellen. Das ist nicht immer nur das ist, wir müssen die Möglichkeit haben, überall hinzugehen und abzuhauen und so weiter, sondern es ist manchmal das ist, hey, wie kann ich in dem kleinen Raum, in dem ich mich gerade befinde, wie kann ich da klarkommen? Und am Ende ist das vielleicht dann die größere Freiheit, die dabei entsteht. Das ist nur so ein Gedanke, den ich jetzt gerade habe, wenn du das so erzählst.
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich auch vor der Atlantiküberquerung noch viel mehr Selbstzweifel hatte. Mhm. Und das ist auch etwas, was einen oder mich sehr eingeschränkt hat im Leben und alles immer zu zerdenken. Und wenn ich das jetzt so sage, könnte das vielleicht irgendwie verletzend rüberkommen oder also halt so krampfhaft versuchen, alles irgendwie positiv auszudrücken und durch die Blume, um bloß niemandem ein schlechtes Gefühl zu geben. Sowas zum Beispiel. Das hat mich auch unglaublich eingeschränkt, so. Oder so den eigenen Blick, den man auf sich selbst hat und dass ich dann vielleicht auch verleitet gewesen wäre oder da am Anfang der Reise auch mal gedacht habe, okay, wie nehmen die anderen mich jetzt wahr? Finden die mich jetzt total blöd? So. Und unsere Kapitänin hat ziemlich am Anfang der Reise auch gesagt, so, hier kann sich niemand verstecken und die Persönlichkeit, das wird hier schnell offengelegt.
Also der wahre Maske Charakter, runter,
also die Maske geht runter, also niemand kann jetzt hier ohne Privatsphäre, wir hatten ja auch gemeinsame Kammern und so und es waren immer Menschen wach, also es gab ja gar nicht diesen Raum, wo man mal Luft holen und für sich alleine sein konnte und da hatte ich auch das Gefühl, okay, ich brauche mich jetzt gar nicht anstrengen, irgendwer zu sein oder irgendeine Erwartung erfüllen zu wollen, die vielleicht andere an mich haben. Und hatte das Gefühl, den anderen ist es aber auch gelungen, so noch authentischer zu sein, mehr bei sich zu sein. Und das hat dann, glaube ich, uns alle oder mich dann sehr entspannt, dass ich so das Gefühl habe, dass hier ist so ein Safe Space, wo wir alle sein können, wie wir sind.
Wenn du nochmal drauf guckst auf die Zeit an Bord, was waren so für dich die größten Herausforderungen? Gibt es da bestimmte Situationen, die du beschreiben kannst, wo du gesagt hast, wow, jetzt weiß ich aber gerade hier wirklich nicht, wie ich das bewältigen soll?
Ja, wir waren da quasi an dem Punkt, wo wir jetzt nicht einfach nochmal irgendwie so hätten wenden können, um dann an die afrikanische Küste, an der afrikanischen Küste anzulegen oder so, sondern wir waren wirklich, wirklich auf dem offenen Meer. Und dann, gab es einen unglücklichen Moment, das war einfach, eine Welle ist gekommen, im falschen Moment, dann ist eine Tür zugefallen und eine Frau hatte sich dann verletzt. Also, es geht ihr gut und die Verletzung ist auch jetzt, davon ist gar nichts mehr zu sehen, also das ist alles,
Aber es war super jetzt nicht gelaufen, auch nur,
aber in dem
nicht
Moment
Schramme
war das nicht,
so,
das es war keine ja. Schramme und es ist auch ein bisschen Blut geflossen oder ein bisschen mehr. Und ich habe das sehr nah mitbekommen und diese Situation hat mich sehr überfordert. Und dann habe ich aber auch gesehen, okay, es gibt, wir gehen hier alle so unterschiedlich mit der gleichen Situation um. Da gibt es welche, wie die Maschinistin zum Beispiel, die hat so einen kühlen Kopf. Und das hat irgendwie dann auch so ein bisschen auf mich abgefärbt, dass ich dachte, okay, wenn sie jetzt ruhig ist, dann kann ich auch irgendwie ruhig sein. Und so konnte man auch irgendwie einen anderen irgendwie gut Halt finden. Aber dennoch, als ich das so sacken lassen habe, dachte ich mir auch, okay, wir haben hier, egal was passiert, wirklich nur uns. Und Hilfe kommt nicht. Also wir sind halt die Hilfe, die wir uns gegenseitig geben müssen. Genau, und das war für mich irgendwie so belastend, auch diese Vorstellung, dass ich dann vor ja, aufgrund dieses emotionalen Ereignisses und dass an diesem Tag Wachwechsel war und wir nicht den gewohnten Schlafrhythmus hatten, sondern ein bisschen verschoben, auch ein bisschen Schlafmangel, dann habe ich geschlafwandelt. Und das war dann aufbauend für mich dann also der allergrößte Kontrollverlust, den man eigentlich haben kann, auf einem Schiff, auf einem Meer Schlaf zu wandeln. Ja.
Was hast du gemacht? Also wo bist du langgelaufen? Weißt du das?
Ich bin aus meiner Koje anscheinend aufgestiegen und ich stand dann im Flur und ich bin wach geworden, als ich zwei Mitseglerinnen umarmt habe. Und ich glaube, ich habe irgendwie sogar fast geweint. Ich habe mit denen auch wohl geredet und ich meinte dann so, ich kann doch jetzt noch nicht aufstehen, weil ich irgendwie überzeugt war, meine Wache beginnt wohl. Und warum stehe ich denn hier? Und dann ist mir aufgefallen, okay, nee, die wecken mich jetzt gar nicht, sondern jetzt eine andere Mitseglerin. Was mache ich hier überhaupt und wie bin ich überhaupt aus der Koje gekommen? Und also es ging so, innerhalb von Sekunden war so, okay, ich muss jetzt schlafgewandelt sein. Und das war, ja, einfach.
Aber du warst heftig. Noch nicht an Deck
oben. Ich war nicht an Deck oben und wir haben das dann auch in der Gruppe besprochen, so wie halt dann vieles in der Gruppe auch gelöst wurde. Und ich habe dann ein von der Bootsfrau ein Kettchen gebastelt bekommen. Ein Fußkettchen mit Muttern und Unterlegscheiben. Das hat dann gebimmelt, wenn ich gegangen bin. Und ein Seil wurde an meiner Koje, von der Koje bis zur Decke quasi gespannt im Zickzack, so dass ich meinen Kopf anstrengen muss, um dort wieder hinauszukommen. So. Und ich wusste halt nicht, dass ich Schlafwandlerin bin, weil ich das nicht zusammengebracht habe, dass auch Reden im Schlaf bereits zum Schlafwandeln zählt. Ich dachte, okay, machen doch bestimmt alle irgendwie im Schlaf reden oder sich mal aufsetzen. Aber gut, so ist es nicht. Und sowas kann halt auch auf hoher See passieren.
Und sagen wir nochmal eure Aufgaben an Bord, so ein typischer Tagesablauf, Wache schieben oder Wache halten. Hat es auch bedeutet, verantwortlich zu sein für den Kurs des Schiffes? Also wie viel Verantwortung habt ihr oder hast du dann auch da bekommen?
Wenn wir Wache gehalten haben, dann ging es schon darum, auch den Kurs zu halten. Und in diesen 4 Stunden waren wir mit unserer Wache quasi für alles verantwortlich, um den Schiffsbetrieb am Laufen zu halten. Das bedeutete dann auch am Ruder stehen, halt im Ausguck stehen, dass ja auch die Stammcrewmitglieder untereinander sehr viel kommuniziert haben und die Steuerfrauen haben dann manchmal den Kurs nochmal ein bisschen angepasst und haben das dann an die Frau, die am Ruder steht, weitergegeben. Und wir haben dann halt viel reagiert quasi. Mhm. Es wurde auch mal ein Segel geflickt. Das habe ich jetzt nicht, oder das war jetzt nicht in unserer Wache, aber es war wachübergreifend, wurde daran gearbeitet. War jetzt nicht so, dass wir spezielle Aufgaben bekommen haben, sondern alle müssen quasi alles machen können, wenn sie dann wollen. Also es gibt da keinen Zwang. Und das ist auch irgendwie das Schöne dort von dem Verein, dass man wirklich eingeladen ist, einfach neugierig zu sein, offen zu sein. Und alles, was man sich zutraut, darf man dort auch machen. So. Und das habe ich, glaube ich, auch an mir neu kennengelernt. Dieses, okay, ich muss jetzt auch nicht alles machen. Ich muss auch nicht alles jetzt perfekt machen oder sofort jetzt hier komplett bis ganz nach oben zum obersten Segel klettern in ungefähr 36 Metern Höhe über den Kiel, wenn ich das vorher noch nicht gemacht habe, nur weil das jetzt das absolute Abenteuer wäre. Sondern es gibt Frauen, die haben das schon ein paar Mal gemacht oder Frauen, die haben da wirklich Lust drauf. Und ich kann mir das auch anschauen, ich kann auch davon lernen, ich kann auch in meinem Tempo weitergehen und muss jetzt nicht höher, schneller, weiter dort über irgendwelche Grenzen rüber, wo was sich noch gar nicht stimmig anfühlt, so.
Gab es denn so Momente, auch in dieser ganzen Anstrengung und im Stress zwischen den ganzen Aufgaben, wo du das Gefühl hattest, boah, jetzt könnte ich die Zeit auch anhalten, weil hier, weiß nicht, die Sonne gerade schön untergeht oder aufgeht. Ihr seht ja beides dann auf dem Meer, oder habt ihr Tiere gesehen? Habt ihr solche Momente, hast du solche Momente gehabt?
Mhm. Also unzählige Momente. Und das ist auch so schön, es waren so die Momente zwischendrin. Manchmal Momente, die einfach nur so 30 Sekunden lang waren oder eine Minute angedauert haben oder so. Und das hat sich irgendwie so doll ins Herz eingebrannt, weil es, glaube ich, so viel Monotonie gab. Also der Alltag, es gab ja immer was zu tun, keine Langeweile kam auf. Aber es wiederholte sich ja dennoch auch total viel. Und auch dieser Ausblick immer nur mehr um einen herum. So. Und dann, als die Delfine gekommen sind, die ich gesehen habe, oder der Wal, das waren sehr, sehr besondere Momente. Und ich glaube, diese Fallhöhe, sich dann über diese Begegnung zu freuen, die hätte auch nicht viel größer sein können. Weil als ich ganz aufgelöst zum Beispiel an Deck saß und mich einer Mitseglerin anvertraut habe mit dem Schlafwandeln und was das jetzt gerade mit mir macht und diese ganzen Gedanken, diese Hilflosigkeit, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Und genau in dem Moment ist ein Zwergwal aufgetaucht. So. Und das war dann wie eine Gefühlsexplosion für mich. Das hat halt irgendwie sofort alles verändert. Oder auch so eine Wahrnehmung von Dinge können ja halt gleichzeitig auch parallel nebeneinander existieren. Und es kann mir gerade schlecht gehen. Oder auch die Delfine haben wir gesehen, als ich seekrank war und morgens die Ruhe gestört habe, indem ich mich mal wieder übergeben musste. Und das war mir da schon peinlich, weil das war dann der, ich glaube, dritte Tag so als Crew. Und ich kannte die Frauen ja auch noch gar nicht, die kannten mich noch nicht. Dachte ich, okay, und alle freuen sich jetzt gerade über diesen schönen Sonnenaufgang und ich muss da ins Wasser reiern. Und genau, und dann kamen die Delfine. Und dann waren irgendwie alle total dankbar, dass ich da jetzt ins Wasser gereiert habe, weil sie der Meinung waren, ich habe die angenommen.
Die Fallhöhe war dann auch höher. Ach so.
Genau, und da habe ich dann wieder sehr gefreut und habe mich gar nicht mehr geschämt, sondern dachte, okay, selbst dieser Moment, der so voller Scham war, hatte jetzt irgendwie doch was Gutes für die Gemeinschaft.
So sehr du da im Moment warst, ist dein Vater oder dein Opa da nochmal aufgetaucht auf dem Schiff?
Ja, schon auf jeden Fall. Also mein Opa ganz doll an Silvester, weil sein Todestag ist an Silvester. Und also dieser Turn ging von Ende April bis Anfang Januar. Und wir hatten dann quasi den Jahreswechsel auf dem Meer. Und ich dachte zuvor, dieser Tag wird eigentlich immer auch melancholisch für mich sein, weil ich ihn halt so vermisse, weil er so mein Vaterersatz war und er hat mir einfach super viel bedeutet. Und dass ich halt immer auch traurig sein werde. So. Und an dem Silvester auf hoher See hatten wir Flaute. Und wir hatten dann die Chance, schwimmen zu gehen im offenen Meer. Und ich habe mich freiwillig für eine Übungsaktion vom Dinghy retten lassen, vom Beiboot. Hab dort auch mich selbst sehr krass gefühlt in diesem Wasser. Und das ist auch so ein Moment, den ich gerne eingefroren hätte. Ich hatte vorher so viel Angst. Ich war da so spontan. Und auch so dann dieses Gefühl, dass ja das Wasser unter einem 5000 Meter tief ist. Und in dem Moment ist das gar nicht in meinen Gedanken gewesen, weil ich mich einfach so doll gespürt habe und was ich jetzt machen muss, damit es mir hier gut geht und mit der Situation, dass ich meine Kräfte einteile und so. Das war heftig und das werde ich nie vergessen. Ich bin immer noch sehr dankbar und auch irgendwie stolz auf diese Situation da im Meer und wie ich mich da quasi überwunden habe und dass ich so quasi das Leben so oder diese Erfahrung so willkommen geheißen habe und es dann auch so schön sich für mich angefühlt hat, dass ich schon dann sehr berührt davon war, dass es gerade an dem Silvester war, weil ich auch wusste, meinem Opa hätte es das Herz gebrochen, wenn er wüsste, okay, dieser Tag wird immer melancholisch für mich sein. Dann, also es war wie ein Geschenk von meinem Opa. So habe ich das irgendwie wahrgenommen. Und mit meinem Vater, das ist schon auch hochgekommen, aber auf so eine viel existenziellere Seite. Also, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, da gibt es bestimmte Themen meines Lebens, meiner Vergangenheit, wo ich auch irgendwie Scham vorhabe. So die Umstände, wie er quasi gestorben ist und auch wie es mir als Kind damals ging und dass ich auch das Gefühl hatte, okay, es ist immer etwas, wo ich nicht gerne drüber reden will, was ich gerne anders gehabt hätte für mich, aber so ist es ja nun mal, so ist das Leben so. Und auf dem Schiff habe ich dann halt auch irgendwie gelernt, dass einfach, wenn ich gefragt wurde und hey, und wie ist denn das Verhältnis zu deinem Papa oder hast du schon mal einen Menschen verloren, dass ich dann auch sagen konnte, ja, ich habe meinen Papa verloren, da war ich 7 Jahre alt und er hat Suizid begangen. So, und mich eben nicht dafür zu schämen, weil es ist jetzt keine Entscheidung, die ich getroffen habe oder wo ich Anteil gehabt hätte. Auch wenn ein Teil von mir eben das immer dachte, dass ich irgendwie lieb sein muss und angepasst sein muss und vielleicht auch gesellschaftlichen Normen entsprechen muss, um irgendwie liebenswert zu sein und okay zu sein. Und dass ich dann echt auf diesem Schiff, wo ich ja keine Wahl hatte, außer so zu sein, wie ich nun mal bin. Und diese ganzen Stereotype haben ja eh keine Rolle gespielt, weil keine Männer da waren und wir irgendwie, ja, Frauen in der Seefahrt, das ist jetzt auch nicht so ein Klischee, dass man weiß, okay, Frauen in der Seefahrt, die verhalten sich jetzt so, sondern wir haben uns so verhalten, wie wir uns normal auch verhalten würden. Und das hat mich dann, das war dann, glaube ich, für mich so die allergrößte Befreiung, dass dieses Thema so aufgearbeitet werden konnte für mich, dass ich da meinen Frieden mitschließen konnte, auch mit der Vergangenheit.
Ist einer von den beiden zur See gefahren, dein Vater oder dein Opa, oder hat da einen Bezug zu gehabt?
Nein, gar nicht. Aber mein Vater, der hat einen sehr starken Naturbezug gehabt und ja, also hat auch als Forstarbeiter gearbeitet und er hat mir quasi so diese Naturliebe sehr vermittelt. Und mir ist auch aufgefallen, auch auf dieser Reise oder jetzt auch so retrospektiv, dass ich meinem Vater, auch wenn es damals zu Hause nicht leicht war, und also ich bin auch mit häuslicher Gewalt aufgewachsen, das hat mich nicht betroffen, aber ich habe es dann noch miterlebt und das macht halt schon viel auch mit den Kindern, die in solchen Umständen dann aufwachsen. Kann ich aber auch sagen, dieses als Vater mit dem Kind rausgehen, dem Kind die Welt zeigen, das hat er alles mit mir gemacht. Und ich war so oft im Wald und auch diese Naturverbundenheit, das wurde sehr gefördert. Ich habe mich ihm dort auch ein Stück weit verbunden gefühlt. Und ich glaube, dass ich auch wegen ihm irgendwie dieses Abenteuer überhaupt eingegangen bin, mich das getraut habe, weil auch seine letzten Worte an mich waren, also es wurde mir dann ausgerichtet, aber dass ich ja mein Leben immer leben sollte und meine Träume verfolgen, ja, es quasi auch so eine Motivation ist, aber jetzt nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern für mich auch so ein Versprechen, irgendwie das zu machen, was sich für mich stimmig anfühlt. Und wenn das halt irgendwie ein Impuls ist, und ich glaube, wenn die Neugier, das Interesse nur ein bisschen stärker ist als die Angst davor oder vor dem Unbekannten oder da jetzt zu scheitern, dann finde ich, lohnt es sich immer, so etwas einzugehen.
Ja, und mutig ist man ja auch dann, wenn man was macht, obwohl da noch eine Angst ist.
Genau.
Ja, und nicht, weil da keine ist.
Es muss nicht komplett einfach weg sein. Ja. So.
Ihr kamt irgendwann an. Also irgendwann war dann Land in Sicht.
Wir sind morgens angekommen auf Martinique und hatten aber schon in unserer Nachtwache, hatten wir ja schon die Lichter gesehen. So kleine Lichtpunkte in der Dunkelheit, keine Sterne, also die wir ja auch sehr, sehr hell gesehen haben und in einer Vielzahl, wie hier halt auch nur an Land an sehr,
sehr selten.
Seltenen Stellen, ja. an wenigen Stellen.
War das dann, boah, endlich Land in Sicht oder, oh nein, jetzt sind wir da.
Also ich habe es gehört, dieses Land in Sicht, und dann habe ich mich umgedreht in meiner Koje, also ich wollte das gar nicht. Also es gab auch dann zwei Lager quasi an Bord, die sehr gerne ankommen wollten, die auch gesagt haben, okay, nee, also das Ziel, das ist schon auch wichtig, so. Und das ist jetzt das Ziel und darauf freuen die sich auch so. Und ich war dann eher Fraktion, nee, lieber unterwegs sein. Also das Unterwegssein ist eigentlich das Schöne. Und ich muss jetzt gar nicht ankommen. Und ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn wir einfach noch viel länger unterwegs gewesen wären. Und dann am allerletzten Tag ankommen und dann alle von Bord gehen. Und dann ist die Reise, der Turn vorbei. Aber genau, wir hatten dann noch ein paar Tage vor Anker auf Martinique. Und das war dann eher ein, ja, sich langsam daran gewöhnen, dass diese Überfahrt jetzt tatsächlich vorbei ist und akklimatisieren. Ja, und dann ging es dann auch.
Ging es dann direkt von dort wieder nach Hause oder warst du noch eine Zeit lang vor Ort in der Karibik?
Ja, ich war noch ich glaube, 5 Tage oder so war ich noch in der Karibik. Weil ich auch irgendwie vorher dachte, okay, vielleicht haben wir auch so lange Flaute, dass wir irgendwie gar nicht diesen Zeitplan einhalten können. Und genau, wollte es einfach flexibler halten. Und ich war dann aber auch nur am Strand und
so ein paar genau. Schleusentage, bevor es dann wieder in die richtige, nein, ist ja nicht die richtige, aber in die alltägliche Welt nach Hause geht, ne? In die Heimat. Und das ist ja dann, stelle ich mir vor, ja, fast noch eine größere Herausforderung, als an Bord zu gehen, wieder zurückzukommen aus diesem Safe Space, wieder in den Raum, der dann manchmal auch ein bisschen unangenehm ist und natürlich wieder ein völlig anderer als der an Bord. Ne? Wie hast du das so bewältigt?
Ich würde sagen, dass es mir schon gut gelungen ist, weil ich auch sehr gelernt habe, ja, meine eigenen Grenzen irgendwie wahrzunehmen und irgendwie viel schneller gespürt habe, okay, nee, ich brauche jetzt irgendwie Ruhe. Und auch ab dem Zeitpunkt, wo mein Handy wieder Empfang hatte, habe ich mich auch nur bei meinem Mann gemeldet und ihm gesagt, so, okay, du wirst ja trotzdem auch irgendwie gefragt und ich antworte jetzt nicht auf alle Nachrichten, dann sag du einfach, dass irgendwie alles gut ist und ich melde mich halt, wenn ich zu Hause bin. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Das war dann irgendwie auch schön, hat mir jetzt auch niemand übel genommen oder so. Und ich nehme das Leben seitdem irgendwie leichter. Und wenn ich irgendwo Angst vor habe, dann denke ich mir, auch wenn es total platt klingt, aber ich denke mir schon, ich habe den Atlantik auf einem Segelschiff überquert. So, das schaffe ich jetzt auch.
Ja, und das können ja nicht viele von sich sagen, dass sie das gemacht haben. Das ist durchaus was, worauf man stolz sein kann. Das meine ich.
Ja, ich glaube, es fällt mir allgemein eher schwer, stolz auf mich zu sein. Und da arbeite ich auch dran. Aber ich kann mir das schon auch anerkennen, dass es etwas ist, ja, wo ich aufgrund von einer Spontanität und auch, ja, einfach so einem Gefühl der inneren Stimmigkeit, diesem Gefühl zu folgen, einfach so eine unvergessliche, prägende Erfahrung irgendwie für mich sammeln konnte, die auch irgendwie zeigt, wie wertvoll das ist, offen zu bleiben, jetzt etwas Neues zu lernen oder einfach mal eine ganz andere Perspektive auf etwas zu entwickeln oder etwas zum allerersten Mal zu machen oder tatsächlich etwas zu machen, wo man gar nicht weiß, gelingt mir das oder jetzt nicht. Und wenn ich auch mit irgendwelchen Sachen scheitere oder so, dann komme ich da gut mit klar, weil ich dann auch denke, ich habe es ja versucht.
Hat diese Idee von Gemeinschaft für dich so im Lebensalltag nochmal an Bedeutung gewonnen, dass du vielleicht eher sagst, pass auf, ich muss mich nicht durch alles alleine durchkämpfen. Gehe das auch aktiv an, dass ich irgendwie eine Gemeinschaft pflege oder so ein soziales Umfeld. Hat sich das geändert?
Ja, also da ich ja ein Mensch bin, die eher von diesem anderen Extrem kommt und dass ich einfach dieses, ja, auch Einsamkeit total reizvoll und spannend finde und irgendwie, das ist für mich wirklich was Schönes, auch alleine zu sein. Ich kann ja sehr gut mit mir alleine sein. Ist es schon etwas, wo ich gemerkt habe, okay, diese Gemeinschaft tut mir auch gut, aber vielleicht kommt es da halt auch eher auf diese Konstellation drauf an. Und ich denke, so im normalen Leben sind das schon Dinge, die jetzt nicht direkt immer da sind, aber wo ich dann schon auch manchmal dann eher sehe, okay, das ist so diese Basis und da nutze ich das jetzt eher, da lasse ich nicht nur die anderen sich anvertrauen, sondern vertraue mich eben auch mal an und bin jetzt nicht nur die, die nur zuhört und so und für die anderen da ist, sondern das kann ich da auch einfordern. Das lerne ich und auch einfach so etwas mehr ins Leben zu integrieren und langsam aufzubauen, weil ich auch trotzdem glaube, dass es irgendwie Zeit braucht. Und und ungefähr 3/4 Jahr später hatte meine Mutter einen sehr schweren Autounfall, also ein 3/4 Jahr, nachdem sie da war. Sie hatte einen sehr schweren Autounfall. Und das hat auch so die Verlustängste total wieder hochgerüttelt. Das war ja irgendwie schon wie eine Retraumatisierung. Und da habe ich mich dann auch quasi einer Therapeutin anvertraut und bin seitdem dann auch wieder in Therapie, weil ich mir auch denke, okay, ich muss das ja nicht alleine bewältigen. Und auch wieder dieser Blick auf sich selbst und die Vergangenheit. Es ist nun mal so, dass manche Dinge so sind, wie sie sind. So, und nur wenn ich mich davor versperre und jetzt eben keine Hilfe annehme, die ich vielleicht bräuchte, dann mache ich das viel schlimmer. Und mir selbst und auch meinem Leben oder auch den Mitmenschen von mir ist ja auch mehr geholfen, wenn ich auch irgendwie schneller wieder zu mir zurückfinde und diese Tools nutze, die ich auch lerne. Genau, und da bin ich sehr konsequent geworden, was das betrifft und auch mit Grenzen setzen.
Wie kommt dein Mann, apropos, wie kommt dein Mann klar mit der neuen Jessica, die dann wieder aus der Karibik nach Hause gekommen ist?
Geht? Der ist da sehr offen. Für mich war es, ich glaube, auch eher so ein Angleichen in mein Umfeld. So, die sehen mich schon auch so, wie ich bin. Nur ich selbst kann mir das irgendwie gar nicht so zugestehen, so dass ich so eine verschobene Wahrnehmung von mir selbst habe, was, glaube ich, auch mit so einer inneren Kritikerin wieder zu tun hat. So das, was ich mir selbst vorwerfe manchmal, das würde ich ja keinem anderen Menschen vorwerfen. Und ich würde, also da kann ich ja, für andere kann ich einstehen, so nur für mich selbst halt nicht. Und dass ich gemerkt habe, okay, ich bin aber, also auch wenn ich für mich einstehe, werde ich als liebenswert irgendwie wahrgenommen und erachtet und werde eben nicht sozial abgestraft, wie ich das vorher befürchtet hatte, sondern es ist vollkommen okay, wenn ich selbst bin, so, und lockerer bin.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dass es völlig okay ist, wenn du selbst bist, wenn du lockerer bist. Und das ist ja das Tolle, nicht nur in so einer Gemeinschaft auf dem Boot, sondern generell auch, um da nochmal den Bogen zu spannen, in der Natur, ja, weil die Natur auch nichts groß erwartet. Und das ist ja manchmal sehr erfrischend und beruhigend, dass wir da sein dürfen, wie wir eben sein möchten und uns von der Seite zeigen können. Glaube ich zumindest, das ist immer in der Natur und das wirst du auch auf deiner Reise von der Seite sicherlich nochmal gespürt haben, weil man ja auch sehr klein ist.
Ja,
da auf dem großen, so weiten Meer und dieser riesige Himmel, aber trotzdem eben ein Teil davon. Ja,
und das wirklich sind wir immer, sich so hingeben kann. Egal was passiert. Ja. Das sind wir immer. Und also genau das ist mir auch noch irgendwie wichtig, so dass ich gemerkt habe, so diesen Wert, den man auch als Mensch irgendwie hat, so das hängt nicht irgendwie nur vom Umfeld ab, sondern das ist etwas, was wir auch in uns selbst und ja, halt in der Welt irgendwie finden können. Es ist halt immer da.
Jessica, vielen Dank für deine Schilderung, für das, was du erzählt hast, auch für deine Offenheit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist wichtig, weil viele Menschen ähnliche Themen vielleicht mit sich herumtragen, Rucksäcke mit sich herumschleppen und es immer hilft, wenn man hört, dass es anderen Menschen ähnlich geht, wie diese anderen Menschen, in dem Fall du, damit umgegangen bist, gar nicht dieses Proaktive, ich habe alles jetzt selber in die Hand genommen und dann hat sich das gelöst, wieder Stärke zeigen, sondern manchmal hilft es auch einfach so einem Ruf mal nachzugehen und dann zu gucken, was passiert, einfach offen zu sein, neugierig zu sein, viel draußen zu sein. Ich wünsche dir, dass du das weiterhin machen kannst. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut mit dem Haus im Wald, das ihr bald bezieht. Wünsche dir viel Erfolg natürlich mit dem Buch, was jetzt erscheint, heute erscheint, auf das ich dann gerne nochmal hinweise im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und ja, bin gespannt, ob wann wir uns mal wieder hören. Wünsche dir alles Gute auf jeden Fall.
Dankeschön, auch alles Gute für dich.
Danke.
Freiheit, Wind und Mut, wie ich auf hoher See zu innerer Stärke fand. So heißt das Buch, das Jessica geschrieben hat über die Reise, von der sie hier heute so schön berichtet hat. Und einen Link zu diesem Buch, das heute erscheint, den packe ich euch natürlich in die kommende Newsletter-Ausgabe. Es gibt hier einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der die Themen aus der jeweiligen Folge immer noch ein bisschen weiter dreht. Es gibt zusätzliche Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast und auch darüber hinaus Links zu Ausrüstung. Dann weise ich oft hin auf interessante Dokumentationen in Mediatheken oder auf YouTube, auf Instagram-Profile und. Diesen Newsletter könnt ihr, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren unter christoförster.com/frei-raus. Und wenn ihr diese Folge erst später hört, dieser Newsletter mit dem Link zu Jessicas Buch unter anderem also schon versendet wurde, dann könnt ihr trotzdem den Newsletter gerne abonnieren, denn immer mit der ersten Ausgabe, die ihr bekommt, bekommt ihr auch einen Link zum Newsletter-Archiv. Und da sind alle Newsletter der vergangenen Monate und Jahre zu finden. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin, habt eine gute Zeit.